Schön, euch zu sehen. Ich freue mich riesig, hier wieder stehen zu dürfen. Es ist ja immer so ein Problem, wenn man in der Kirche ist, wo man sagt, man will Leute in ihren Gaben und Talenten fördern. Dann hast du auf einmal Leute, die predigen können und du selber willst ja auch gerne predigen, weil das kannst du also auch halbwegs gut. Und dann darfst du nur noch alle paar Wochen hier auf der Kanzel stehen oder auf der Bühne. Umso mehr und umso schöner ist es, dass ich mal wieder hier sein darf, euch ein bisschen was von dem mitteilen darf, was Gott mir in den letzten Wochen aufs Herz gelegt hat. Ich weiß nicht, kann sich noch jemand daran erinnern, wir haben ja jetzt heute den ersten Advent. Kann sich noch jemand daran erinnern, wie das als Kind war? So der erste Advent, das erste Licht hat gebrannt und man wusste, Weihnachten kommt bald. Aber die Zeit bis dahin, die war gefühlt ewig, oder? Weißt du, kennt ihr das noch? Meine Güte, wie lang können 24 Tage sein, ja? Ich weiß nicht, vielleicht warst du verheiratet, bist du verheiratet, aber du hast als Frau darauf gewartet, deinen Bräutigam endlich heiraten zu dürfen. Das war ja auch so etwas, wo du sagst, boah, wie lang kann das eigentlich sein, ja? Erst nächstes Jahr die Hochzeit und oh, jeden Tag gezählt und also da war man natürlich beschäftigt mit den ganzen Hochzeitsvorbereitungen, ging einerseits schnell und dann doch wieder so zäh. Vielleicht warst du noch nie verheiratet, vielleicht kannst du dich nicht mehr an deine Kindheit erinnern, aber vielleicht hast du als Frau ein wunderschönes Kleid letztens gesehen im Internet und hast es bestellt. Oder als Mann, du hast ein unheimlich nützliches Werkzeug gesehen. Das Auto ist gerade kaputt und du brauchst unbedingt den einen Ringschlüssel von der Supermarke bestellt. Und was musst du machen? Du musst warten. Du kannst nicht sofort das Zeug reparieren. Du kannst nicht sofort das schöne Kleid anziehen. Ihr Lieben, warten kennt nämlich jeder. Und was hat das Warten mit dem Christsein zu tun? Jesus kam auf diese Erde, er starb für die Sünden der Welt, er ist wieder auferstanden nach 3 Tagen, er hat sich über 500 Leuten in dieser Zeit gezeigt, aber er ist nicht auf dieser Welt geblieben, sondern er ist in den Himmel aufgenommen worden. Seine Jünger haben das sogar sehen dürfen und das finden wir in Apostelgeschichte 1, Vers 11. Da heißt es, Engel sagten zu den Aposteln oder zu den Jüngern von Jesus, Männer aus Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Jesus ist von euch fort in den Himmel geholt worden. Eines Tages wird er genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehen sehen. Wir Christen, wir sind Wartende seit 2000 Jahren und wir warten darauf, dass Jesus Christus eines Tages, wie versprochen, wiederkommen wird. Die ersten Christen, die taten was ganz Interessantes. Die sagten einander und begrüßten und verabschiedeten sich mit einem Wort, und zwar mit diesem Wort Maranatha. Und wir finden diese Stelle eigentlich, oder beziehungsweise dieses Wort finden wir eigentlich nur einmal in der Bibel, im Neuen Testament. Und so zwar sagt es Paulus in 1. Korinther 16, 22, der sagt, wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Maranatha. Boah, harter Tobak, oder? Das ist der Paulus, der auch gesagt hat, ja, das Größte unter allen ist die Liebe. Ja, wenn jemand Jesus nicht liebt, dann seid verflucht. Boah, das ist ganz schön ein Spannungsfeld, was sich oft auftut für uns in der Bibel. Aber ihr Lieben, überlegt mal, wenn Jesus Christus die Liebe ist, wenn Jesus Christus das Leben ist und wenn du nicht am Leben und in der Liebe personifiziert dran bist, dann ist alles, was nicht das Leben ist, dann ist das Fluch. Denn er ist das Leben und außerhalb von ihm gibt es kein Leben. Außerhalb von ihm, von seinem Wirkungsbereich, ist der Fluchbereich. Maranatha bedeutet, unser Herr ist gekommen, je nachdem wie man es betont. Kann es auch heißen, unser Herr komme oder auch unser Herr kommt wieder. Und sie sagten es zueinander, um sich zu ermutigen, aber auch im Gebet und zwar um auszudrücken, wie sehr sie sich nach seiner Herrschaft sehnen. Unser Herr, nicht unser Jesus, der nette Freund, unser Herr, der Chef, der Boss, der alles in der Hand hat. Herr, komme bald. Dieser Wunsch nach Erlösung, dieser Wunsch nach Neuordnung aller Dinge, Erlösung dieser Welt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr Nachrichten schaut, wenn ihr in die Welt hineinschaut, geht es euch auch so manches Mal so, dass ihr denkt, meine Güte, was für eine abgrundtiefe, böse, schlechte Welt ist das eigentlich. Und da ist doch eine Sehnsucht in jedem von uns nach Gerechtigkeit, dass derjenige, der Böses tut, auch dafür bestraft wird, oder? Das ist doch tief in uns. Und wenn wir dann sehen, wie Leute unheimlich ungerecht sind, wie andere ausgebeutet werden und sie werden irgendwie nicht dafür zur Rechenschaft gezogen, das bringt einen innerlich fast um den Verstand. Und das ist dieser Ausdruck auf Maranatha, Herr, komm bald. Weil du bist der, der in jedes Herz reinschauen kann. Du weißt, wie jeder Mensch es gemeint hat. Und du kannst auch als einzigster objektiv wirklich Gericht halten über die Menschen. Die Sünde kam in die Welt. Und mit der Sünde kam das Leid, das Elend, der ganze Mist. Und wir können nicht sagen, ja, böse Adam und böse Eva. Ja, also böse Eva, böse Adam. Ja, das können wir nicht sagen, weil die beiden stehen auch sinnbildlich für jeden von uns. Alle von uns haben uns abgewendet von Gott. Alle haben sich irgendwo in ihrem Leben schon mal gegen Gott entschieden. In uns ist die Sünde. Und wenn wir Gerechtigkeit haben wollten, dann müssten wir auch aus der Welt geschafft werden, wenn es gerecht werden soll. Weil da ist diese Sünde drin. Jahrhundertelang sagte man, unser Herr ist gekommen, unser Herr komme, unser Herr kommt wieder. Wieso ist dieser Satz so entscheidend? Wieso ist er für uns so wertvoll, für uns Christen? Lasst uns mal diesen Satz, unser Herr kommt wieder, gemeinsam sagen. 1, 2, 3. Unser Herr kommt wieder. Wisst ihr, was ihr gemacht habt? Ihr habt ein Bekenntnis ausgesprochen. Ihr wisst nicht, also Bekenntnisse, die sind gerade hier in so unserem freikirchlichen Kontext, sind die so ein bisschen verloren gegangen. Wenn wir zum Beispiel das Vater unser regelmäßig beten, das ist eigentlich ein Bekenntnis, das passiert bei uns eigentlich zu selten. Ich möchte das ein bisschen etablieren wieder. Die Gefahr ist natürlich, dass es entleert wird, dass man es nur noch als Ritual macht. Aber wenn wir sagen, beten, bekennen, unser Vater, nicht einfach unser mysteriöser Gott, sondern Vater, das drückt Beziehung aus. Das ist ein Statement an die Wesensart Gottes. Oder es gibt auch das apostolische Glaubensbekenntnis. Wir glauben an Gott, den Schöpfer. Nicht an Urknall, Evolution, Blasels, Blub. Nein, wir glauben daran, dass da eine kreative Macht hinterstand. Eine wahnsinnig große Macht, die Dinge ins Leben sprechen kann. Wir glauben an den Schöpfer des Himmels und der Erde, der sich als in Jesus Christus offenbart. Das apostolische Glaubensbekenntnis hat so viel Kraft in sich. Wir singen es ab und zu wieder. Danke, Janis, dass du das als Lied eingeführt hast in den Liederpool. Auch wenn Glaubensbekenntnisse und das apostolische Glaubensbekenntnis ist wirklich so eine Komprimierung dessen, was Christen seit 2000 Jahren glauben. Auch wenn das vorformuliert ist, so haben die eine Wahnsinnsmacht in sich. Denn sie tun verschiedene Dinge. Glaubensbekenntnisse, sie retten uns. In Römer 10, Vers 10, da lesen wir, denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Ja, ich glaube an Jesus in meinem Herzen. Ja, dann bekenn es doch auch, dass du Christ bist. Wenn du zum Standesamt gehst und sagst, ja, ich glaube, dass das meine Frau ist. Der Standesbeamte will hören, wollen Sie diese Frau heiraten? Ja, in meinem Herzen glaube ich es ja. Der will hören, ja, ich will. Und das ist das Gleiche auch mit Jesus. Er will hören, dass wir wollen. Er will hören, dass wir uns zu ihm bekennen. Glaubensbekenntnisse, sie stärken uns. Offenbarung 12, Vers 11, da heißt es, unsere Brüder und Schwestern haben ihn, was ihn? Den Bösen besiegt durch das Blut des Lammes und durch ihr standhaftes Bekenntnis. Sie waren bereit, dafür ihr Leben zu opfern und den Tod auf sich zu nehmen. Hey, Glaubensbekenntnisse lassen uns im Sturm feststehen. Versuch mal zu bekennen, dass du Christ bist, ja? Versuch mal für deine Werte in den sozialen Medien einzustehen. Du bekommst so einen heftigen Shitstorm entgegengebracht. Wenn du sagst, ich glaube, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Ich glaube, dass er Mann und Frau geschaffen hat. Ich glaube daran, dass er wiederkommen wird. Ja? Da kriegst du etwas entgegengebracht. Aber es ist das, wenn wir es immer wieder aussprechen, was uns stärkt, was uns Kraft gibt, was uns fokussiert. Und Bekenntnisse, sie offenbaren etwas. In 1. Johannes 4, Vers 2, da heißt es, und so erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder, der bekennt, dass Jesus Christus wirklich als Mensch auf die Erde gekommen ist, hat den Geist Gottes. So viele sagen, ja, Jesus war ein netter Prophet. Selbst in der evangelischen Kirche wird es gelehrt, dass Jesus nicht Gottes Sohn war. Dass er nicht Mensch geworden ist in Fleisch und Blut. Sie glauben nicht mehr an den Tod, das Sühneopfer. Sie glauben nicht mehr an die Auferstehung von Jesus. Das wird in den theologischen Hochschulen unseres Landes gelehrt. Und dann weißt du, welcher Geist dahinter ist. Wenn es nicht Gottes Geist ist, dann gibt es eigentlich nur noch einen anderen Geist. Genau, der böse Geist. Die Kinder kennen sich aus. Super, ey, ist cool. Wenn die Kinder auch zuhören, hammermäßig. Ich habe mir das apostolische Glaubensbekenntnis vor einiger Zeit ausgedruckt, über meinen Schreibtisch gehängt, weil ich es anfange, auswendig zu lernen. Weil ich merke, dass ich mich damit unglaublich gut fokussieren kann. Weil es sind so viele Meinungen, so viele Lehren unterwegs. Ja, hier die neueste Lehre XY und der neueste Prophet XY und das und jenes. Aber wenn ich mich auf das stelle, was Christen seit über 2000 Jahren fixiert haben, dann weiß ich, dass ich ungefähr auf einer guten Bahn unterwegs bin. Und ich möchte euch als Hausaufgabe mitgeben, druckt es euch aus und hängt es euch irgendwo hin und sprecht es immer wieder aus, weil ihr dann wisst, was eure Glaubensbasis ist, auf was ihr steht. Und so könnt ihr auch ganz schnell erkennen, was nicht stimmt. Ihr werdet gerettet, ihr werdet gestärkt. Es offenbart sich in euch, dass da vielleicht auch manchmal noch der Feind Lügen gesät hat. In diesem Glaubensbekenntnis heißt es unter anderem auch, dass man glaubt, dass Jesus wiederkommt. Maranatha. Und diese Wahrheit hinter diesem Wort, die richtet uns aus auf den, der in seine oder in eine verlorene Welt kam. Für verlorene Menschen ist er gekommen, um für sie zu leiden, für sie zu sterben. Sie richtet mich aus auf seinen Sieg über den Tod. Ja? Dass er der Herr ist. Er ist der Herr über den Tod. Er hat den Tod besiegt. Wer den Tod besiegt, ist der Chef über alles. Dann kannst du noch der Bezos sein und der reichste Mensch der Welt sein. Aber der Bezos wird auch sterben. Und Jesus ist auferstanden über den Tod. Er hat noch mehr Macht als er. Auch wenn man es jetzt vielleicht nicht so sieht, wie man es offensichtlich manches nicht so richtig sieht. Diese Wahrheit, die richtet uns aus auf diesen allmächtigen Gott, der in den Himmel gefahren ist und der versprochen hat, wiederzukommen. Und mit unseren Bekenntnissen nehmen wir ihn beim Wort. Wir nehmen sein Wort ernst und wir drücken damit aus, ja, dass wir uns nach ihm sehnen. Herr, komme bald. Und er hat es versprochen. Er hat es versprochen, genauso wie er versprochen hat, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und er hat versprochen, ich gehe zum Vater und ich werde euch zu mir nehmen. Das gleiche Versprechen. Der gleiche Mensch, der das versprochen hat. Er kommt wieder, der Herr kommt wieder. Ihr Lieben, das war eine Realität für die ersten Christen. Sie lebten unter Verfolgung. Sie lebten unter einer brutalen Herrschaft eines Kaisers, der Christen brutal verfolgt hat, wirklich ganz brutal. Und weil sie lebten in dieser Erwartung, der Herr kommt wieder. Es war ihre Identität, ihr tiefstes Bewusstsein. Unser Bürgerrecht ist nicht im Himmel. Unsere Hoffnung beruht nicht auf den Gesetzen dieser Welt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Unser Bürgerrecht ist nicht auf der Erde. Philipper 3,20. Trachtet nach dem, was droben ist. Ja, unser Bürgerrecht ist da. Unsere Hoffnung ist im Himmel für uns aufbewahrt. Und wenn wir in die Gleichnisse von Jesus schauen, wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, wie viele Gleichnisse von dieser Wiederkunft Jesu sprechen. Macht das auch mal zu eurer Hausaufgabe. Guckt mal, wie viel er von seiner Wiederkunft gesprochen hat. Hammermäßig oft. Und ich möchte uns ermutigen, dass das in unser Denken tief einfließt, dass es unser Denken prägt, unser Handeln prägt. Wenn Jesus wiederkommt, wozu und wie wird er wiederkommen? Lasst uns das mal anschauen. Es heißt in Matthäus 16, 27, denn der Sohn des Menschen wird wiederkommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Er wird diejenigen, die ihn vom Herzen geglaubt haben und die mit ihrem Mund bekannt haben, dass er der Herr ist, die wird er zu sich nehmen und er wird sie belohnen. Zu sich in seine Gegenwart. zu sich in den Himmel, wo es keine Träne gibt, wo es kein Leid mehr gibt, wo es keinen Schmerz mehr gibt, wo es keine Ungerechtigkeit mehr gibt, wo es nur noch Freude pur gibt, ungetrübte Freude, permanente Freude. Mein Vater kommt nächste Woche zu uns hier, wird predigen, ich freue mich riesig drauf. Und er wird über den Himmel sprechen. Wie wird es dort sein? Was wird uns dort begegnen? Ihr könnt euch darauf schon mal einstellen, es wird richtig, richtig gut. Aber Jesus kommt nicht nur, um die zu sich zu nehmen, die an ihn geglaubt haben, sondern er kommt auch, um die zu richten, um Gericht über die zu halten, die nicht an ihn geglaubt haben, um die zu bestrafen, die Böses getan haben, um Gerechtigkeit wiederherzustellen. Und diese aufrichtige Erwartung an die Wiederkunft unseres Herrn, die soll etwas mit uns machen. Sie soll uns nicht in Angst versetzen. Oh, der Herr kommt wieder, hoffentlich werde ich mitgenommen, der Herr kommt wieder, oh, oh. Nein, sie soll uns auch nicht in Überheblichkeit versetzen. Ja, ich bin ja mit Jesus unterwegs, was kann mir passieren? Wer steht, seht zu, dass er nicht falle. Auch nicht Überheblichkeit über die Menschen, die noch nicht glauben. Es soll uns auch nicht in Trägheit versetzen. Ach ja, irgendwann wird alles gut sein, irgendwann wird Gerechtigkeit sein, dann kann ich ja einfach hier das einfach so laufen lassen. Nein, hier in dieser Zeit sind wir berufen, unsere Zeit, unsere Kraft, alles, was wir haben, einzusetzen, damit auch Gottes Reich sich schon hier auf dieser Welt offenbart. Sein Reich der Friede, sein Reich der Freude, sein Reich der Gerechtigkeit soll auch in uns und durch uns schon hier sichtbar werden. Das hat schon angefangen, sein Reich. Und es wird vollkommen sein, wenn er wiederkommt. Es soll auch nicht dazu führen, dass wir mutmaßen. Ja, Prophet X und Prophet Y hat bei YouTube-Kanal XYZ das und das gesagt. In 12 Tagen kommt der Herr wieder. Nein, in 24 Jahren kommt der Herr wieder. Ich habe es ganz deutlich gehört. Kein Mensch weiß, wann Jesus wiederkommt. Kein Mensch. Die Tatsache, sagte Spurgeon, die Tatsache, dass Jesus Christus wiederkommen wird, ist kein Grund zur Sternenguckerei, sondern zur Arbeit in der Kraft des Heiligen Geistes. Warum kommt der Herr wieder? Zum Belohnen und zum Richten. Wie kommt er wieder? Doch der Tag des Herrn, heißt es in 2. Petrus 3,10, wird so unerwartet kommen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen. Boah, das ist ganz schön krass. Und alles wird sich in Flammen auflösen und die Erde wird mit allem, was auf ihr ist, verschwunden sein. Matthäus 25, 31. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Hey, das ist Science Fiction 100%, oder? Hammermäßig. Wo alles schmilzt dahin. Von oben kommt der Superretter und setzt sich auf deinen Thron. Herrlichkeit, Schönheit, Pracht. Meine Güte, da braucht man echt Vorstellungskraft. Also wir können rauslesen, er wird unerwartet kommen. Er wird plötzlich kommen. Er wird aber auch voller Macht, voller Autorität, voller Stärke, voller Herrlichkeit wiederkommen. Der Herr wird wiederkommen. Er hat es versprochen. Und was er versprochen hat, das hält er ein. War jemand von euch bei den Pfadfindern? Ein paar. Okay. Ich weiß nicht, wie der Chef bei den Pfadfindern heißt. Aber der fragt ja immer die kleinen Pfadranger oder wie auch immer die heißen. Seid ihr bereit? Und die eintönige Antwort ist... Alle Zeit bereit. Genau, wir probieren das mal ganz kurz. Seid ihr bereit? Alle Zeit bereit. Genau, das. Wie cool. Ja. Genau. Sie sagen, alle Zeit bereit. Und hier in der Kirche war ein Kind, das hatte als kleines Kind einen anaphylaktischen Schock, weil es allergisch war auf Erdnüsse. Und hat seitdem... Das passiert war und das war ganz schön brenzlig auch gewesen, hatte er einen Rucksack dabei, wo immer eine Dosis von diesem Antimittel drin war. Also sollte er nochmal aus Versehen irgendwie eine Erdnuss zu sich nehmen, dann könnte er sofort seinen Rucksack auspacken und sich das Zeug selber spritzen. Und wir wurden als Mitarbeiter auch eingewiesen bei Freizeiten, wie das funktioniert. Ey, der war alle Zeit bereit. Der war alle Zeit bereit. Der wusste, das kann jederzeit kommen. Ich weiß nicht, ob irgendwo... mich jemand veräppelt und eine Erdnuss so als Spaß, ne, mir irgendwo unterjubelt bei irgendeinem Essen, der war alle Zeit bereit. Das ist für mich so ein krasses Bild für diesen Gedanken, alle Zeit bereit zu sein. Wenn du sicher wärst, dass Jesus nächsten Monat wiederkommen würde, um die Lebenden und die Toten zu richten und jeden nach seinem Werk zu geben, um die, die ihm treu waren, zu belohnen und die, die ihm nicht geglaubt haben, zu bestrafen. Wie würdest du jetzt leben? Oh, ich bin alles halt bereit. Bist du wirklich bereit? Petrus schreibt weiter in diesem Vers: Wenn aber alles um uns her sich auf diese Weise auflösen wird, wie viel mehr solltet ihr dann ein Leben führen, das heilig ist und Gott ehrt? Heilig ist nicht so irgend so eine orthodoxe Malerei, wo die Leute so verklärt nach oben schauen und noch die Hände verhalten. Heilig bin ich in meinem Alltag, wenn ich zur Wahrheit stehe, wenn ich aufstehe gegen Ungerechtigkeit, wenn ich treu bin, wenn ich beständig bin, wenn ich jemand bin, an dem die Liebe Gottes offenbar wird. Heiligkeit zeigt sich in Selbstbeherrschung. Heiligkeit zeigt sich, indem ich hoffnungsvoll, glaubensvoll bin. Zeigt sich in meiner Treue, in meiner Beständigkeit. Daran zeigt sich Heiligkeit, weil der Heilige Geist bringt diese Dinge hervor in den Menschen, die sich nach Heiligkeit sehnen. Das ist die Frucht des Geistes. Galater 5, 22 oder 20. Das ist Heiligkeit. Heiligkeit ist sowas Praktisches. Nichts Böses, sondern das Gute. Voller Geduld, voller Freundlichkeit, voller Güte, voller Erbarmen. Heiligkeit offenbart sich so. Ja, ich bin heilig. Das kann man ganz schnell sehen, ob jemand heilig ist, weil diese Früchte sind ein Kennzeichen für ein heiliges Leben. Du kannst im Kloster leben, abgesondert von der Welt und völlig unheilig leben, völlig. Und du kannst mitten in dieser Welt leben und sowas von heilig sein, weil diese Frucht des Geistes sich in dir und deinem Leben offenbart. Bist du bereit? Ihr solltet diesen Tag herbeisehnen. Erwarten, sagt er, den Tag, an dem Gott den Himmel in Brand setzt und die Elemente in den Flammen zerschmelzen, Science Fiction, Hammer. Diese Verse, sie sollen uns nicht in Schockstarre versetzen, nein, sie sollen uns wachrütteln, sie sollen uns helfen. De Torrey, das war ein Erweckungsprediger, der sagte Folgendes: Die bevorstehende Wiederkunft unseres Herrn ist das große biblische Argument für einen reinen, selbstlosen, hingebungsvollen, nicht weltlichen, aktiven Lebensdienst. Die bevorstehende Wiederkunft unseres Herrn ist das große biblische Argument für einen reinen, selbstlosen, hingebungsvollen, nicht weltlichen, aktiven Lebensdienst. Bist du bereit? Boah, das ist ganz schöne Nummer, finde ich. Lukas 12,40 sagt Jesus: Auch ihr seid bereit, denn der Sohn des Menschen kommt in der Stunde, da ihr es nicht meint. Wachsamkeit, Bereitschaft und Treue. Ich habe euch vorhin schon dieses Beispiel gebracht mit der Braut. Die Braut, die wartet auf ihren Bräutigam. Als wir heirateten 2003, ja, wir sind jetzt seit 17 Jahren verheiratet. Als wir heirateten, da wusste meine Frau, okay, der Daniel kommt irgendwann zwischen 8 und 9. Und sie hat alles reingesetzt, dass sie bis dahin fertig ist. Ja, und ich bin dann in die Weberstraße 20 gekommen mit dem Auto und habe sie abgeholt, habe gesehen, wie sie die Treppe runtergeht. Hammermäßig. Und sie war nicht im Schlafanzug. Sie war fix und fertig, frisiert und alles. Die ist morgens früh aufgestanden, in aller Früh, und hat sich stundenlang um ihre Frisur gekümmert mit einer Visagistin und war es nicht alles, um für mich bereit zu sein. Wow, was für eine Ehre. Augustinus sagte: Wer das Kommen des Herrn liebt, ist nicht derjenige, der behauptet, dass es weit entfernt ist. Noch ist er es, der sagt, dass es nahe ist. Er ist es, der ob weit oder nah, mit aufrichtigem Glauben, fester Hoffnung und glühender Liebe darauf wartet. Also coole Worte, glühender Liebe darauf wartet. Ja, meine Frau, glühende Liebe ihrem Bräutigam erwartet. Geliebte, wir können für diesen letzten Moment bereit sein, indem wir in jedem Moment bereit sind. Das ist es, was dieses Bekenntnis Maranatha in uns erzeugen will. Das ist es, was Advent von uns möchte. Aufrichtigen Glauben, feste Hoffnung, eine Kerze brennt schon. Nächste Woche die zweite, dritte und vierte und dann ist Heiligabend und dann kriegen die Kinder ihre Geschenke. Und ich krieg eine Bibel mit Ledereinband und Goldschnitt. Halleluja. Die muss ich mir noch so aussuchen. Und dann muss ich auf Amazon warten, bis das endlich kommt. Oder auf irgendeinen anderen Lieferdienst mal schauen. Okay, stand nicht drin, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich bin. Wie wird man bereit? Augustinus, Geliebte, wir können für diesen letzten Moment bereit sein, indem wir in jedem Moment bereit sind. Ey, das ist ganz schön steil, oder? Oh, ich darf jetzt kein Netflix mehr schauen. Ich muss ja jeden Moment bereit sein. Oh, ich darf jetzt nicht mehr kochen. Ich muss ja jeden Moment bereit sein. Es könnte ja sein, dass er jetzt gleich kommt. Nein, leb dein Leben. Schau in dein Herz, wie es darin ausschaut. Fahr in den Urlaub mit deiner Familie. Küsse deine Frau. Ja, mach dich schön für deinen Mann. Aber in deinem Herzen sei bereit für die Ankunft Jesu. Wie funktioniert das ganz praktisch? Ich glaube, ein super praktischer Tipp ist, deine Zeit hier auf der Erde ist begrenzt und das solltest du vor Augen haben. Siehe handbreit. Eine Hand kann man sehr gut übersehen. Ja? Das kann man gut überblicken, so eine Hand. Handbreit hast du meine Tage gemacht. Und meine Lebenszeit ist wie nichts vor dir. Nur ein Hauch ist jeder Mensch, wie fest er auch stehe. Ihr Lieben, unsere Zeit ist begrenzt. Sie kann nur einmal verwendet werden. Wir haben nicht 2, 3, 4 Leben zur Verfügung, um es immer noch mal besser zu machen. Reinkarnation und Wiedergeburt. Daran glaube ich nicht. Ein Leben. Und dann stehe ich vor meinem Schöpfer. Es ist das kostbarste Lebensgut, was wir haben, unsere Zeit. Es wurde uns anvertraut, im Durchschnitt 700.000 Stunden, sagt man. Aber ich weiß nicht, ob ich der Durchschnitt bin. Ich kann nicht sagen, ja, 700.000 Stunden und dann werde ich sterben. Ich kann jetzt nachher von dieser Bühne fallen, ganz blöd, und mir das Knick brechen und sterben. Boah, beim Predigen sterben, das wünsche ich mir. Nein, da gucken alles, ja, ich weiß nicht. Habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Psalm 90, Vers 12. Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Und in Übersetzung Neues Leben heißt es, lehre uns, unsere Zeit zu nutzen, damit wir weise werden. Also wie können wir alle Zeit bereit sein, Bewusstsein zu haben, dass ich nicht ewig leben werde, sondern nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung habe. Und das Zweite ist, das kommt aus einem Gebot von Jesus Christus heraus, als er gefragt wurde, was ist das wichtigste Gebot? Also was ist das Wichtigste in meinem Leben? Ja, dass du Schule machst und dass du studierst und eine gute Ausbildung machst natürlich. Nein, das Wichtigste ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Alle Kinder sagen, juhu, nee, keine Schule. Nein, das heißt nicht keine Schule. Das heißt den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit ganzem Herzen in der Schule. Mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Jesus lieben mit allem, was ich habe und bin. Wie geht das? Wie geht das? Jesus sagte, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Ja, du musst in die Arbeit und Geld erwirtschaften, damit du dein Leben leben kannst. Das ist super wichtig, aber wie hoch ist diese Priorität? Wie viel Geld musst du verdienen? Wie hoch muss dein Lebensstandard sein? Musst du 1, 2, 3 Mal im Jahr in den Urlaub fahren? Oder könntest du sagen, ey, zum Leben, zum Essen und so weiter, das reicht leicht, wenn ich einfach nur 35, 30 Stunden habe. Das reicht leicht für mich. Und dann kann ich die andere Zeit investieren, damit Menschen Jesus kennenlernen, damit Menschen erfahren, wie sehr er sie liebt. Prioritäten überdenken. Warum schwimmen wir mit dieser Welt und verbrauchen unsere kostbare Lebenszeit für etwas, was wir nicht mitnehmen können? Und was keinen Bestand hat eines Tages in der Ewigkeit, wenn wir vor ihm stehen, wenn er wiederkommt. Unser Herr wird uns mit allem versorgen, was wir brauchen. Mit allem, was wir brauchen, was du und ich brauchst. Wenn wir sein Reich an erste Stelle stellen. Wenn wir ihn fragen, Gott, was willst du heute an diesem Tag für mich? Alle Zeit bereit. Bist du bereit, Daniel? Alle Zeit bereit. Gott, was willst du heute von mir? Und dann geh. Hör darauf, was er dir sagt. Maranatha, der Herr kommt wieder. Hey, ihr Lieben, ich will mein ganzes Zeit, meine ganze Kraft, alles, was ich habe und bin, dafür einsetzen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Ich will alles, was ich habe, dafür einsetzen, dass wenn sie ihn kennengelernt haben, dass sie reif werden, dass sie fest werden, dass sie mündig werden, dass sie sich nach ihm sehnen, dass sie selber in diese Bereitschaft kommen, ihn zu erwarten. Maranatha, der Herr kommt wieder. Er kommt wieder, definitiv. Er hat es mit seinem eigenen Blut besiegelt. Seine Worte sind keine leeren Worte, wie von irgendeinem Religionsstifter. Welcher Religionsstifter hat seine Worte mit dem eigenen Tod besiegelt? Niemand, niemand. Jesus doch. Jesus hat sie besiegelt mit seinem eigenen Tod und hat gezeigt, wie viel Kraft er hat mit seiner Auferstehung. Welche Bekenntnisse, ich möchte hier so ein bisschen zusammenfassen, welche Bekenntnisse hast du Glauben geschenkt? Ich weiß, dass manche von uns hier sind, denen haben die Eltern immer erzählt, du kannst nichts. Das war ein Bekenntnis. Und das war wie ein kleiner Same. Aber dieser kleine Same hat sich im Herzen irgendwo eingewurzelt, hat dort Wurzeln geschlagen und wurde zu einem Baum. Als Erwachsener kognitiv sagt man, nein, 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 ich kann was. Und man versucht sein Leben lang, seinen Eltern zu genügen, seinem Vater, seiner Mutter zu zeigen, dass man doch was kann. Dass das, was da gesagt worden ist, quasi überdeckt wird. Aber es ist so viel wichtiger, an diese Wurzel zu gehen, sie rauszureißen. Aber womit füllst du dann das, was in deinem Herzen ist? Mit der Wahrheit des Wortes Gottes. Ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich geschaffen im Leib deiner Mutter. Sei mutig und stark. Geh, tu, mach. Ich habe dich begabt, ich habe dich befähigt, ich habe dich ausgerüstet. Das steht im Wort Gottes. Das ist die Wahrheit, die ich glauben soll. Das ist ein Bekenntnis, was ich aussprechen soll in diese Welt, in die geistliche Welt, aber auch in die sichtbare Welt. Stärke dich mit der Wahrheit aus der Bibel und glaube nicht den Lügen, die um dich herum erzählt werden. Wie wird Jesus wiederkommen? Wird er für dich wiederkommen in der Nacht wie ein Dieb? Überraschend. Bist du noch im Schlafanzug? Bist noch nicht bereitet, weil du erst noch beschäftigt warst mit deinen Dingen, weil dein Fokus nicht auf dem Bräutigam lag. Oder bist du die Braut, die sagt, jawohl, hey, mein Bräutigam, ich weiß nicht, wann er kommt. Ich ziehe mich an, ich mache mich schön. Ich lebe ein heiliges Leben. Ich will danach schauen, dass die Frucht des Geistes in mir zunimmt und wächst. Und ich lasse mich mal von Menschen feedbacken. Ich lasse mich von Menschen auch kritisieren. Ich suche das Feedback der Menschen. Ich habe manchen Menschen hier in der Kirche gesagt, wenn ich spooky werde, wenn ich komisch werde, ihr Lieben, dann sagt mir das bitte. Weil ich das brauche, weil ich mich manchmal selber nicht reflektieren kann. Und ich habe gemerkt, sie haben es ernst genommen und mir manche Sachen gesagt. Und es ist so wichtig, dass wir in dieser Gemeinschaft mit anderen leben. Weil in dieser Gemeinschaft wird man geschliffen, poliert, wird man immer heiliger. Ich hoffe für dich, dass du diese Braut bist, die auf ihren Bräutigam wartet. Unser Leben ist ein Hauch. Seht ihr diese Wolken bei Maranatha? Wenn ich so machen würde, wären sie weg. So sind wir. Eine Generation nach der anderen hat vor uns schon gelebt. Und wir werden ein Glied in dieser Generation sein. Und dieses Bewusstsein, dass wir nur eine begrenzte Zeit haben, das soll uns nicht in Angst versetzen, nicht in Depression oder Frustration, sondern das, was wir anvertraut bekommen haben, sollen wir nutzen. Wozu? Für uns selber. Nein, zur Ehre Gottes. Damit sein Reich auf diese Welt schon kommt. Damit er offenbar wird in dieser Welt, dass Menschen an uns ihn und seine Liebe erkennen können. Ich will dich bitten, setz deine Prioritäten so, dass du damit Gott ehrst. Setz sie so, dass sein Reich an erste Stelle kommt. Und alles andere wird dann von ihm her für dich bereitstehen. Ihr kommt aus eurem Alltag, ja? Ich weiß nicht, wie viel Stress du hattest die Woche. Ich weiß nicht, ob es gut lief, ob es schlecht lief, keine Ahnung. Ob du dich geärgert hast, frustriert hast oder dich selber warst, keine Ahnung. Und dann so eine Botschaft. Pff. Ihr lieben Christen zu allen Zeiten haben immer wieder gerufen, Maranatha, der Herr kommt bald. Und das hat sie ermutigt, gestärkt und ausgerichtet und fokussiert. In unserem Alltag brauchen wir gerade, wenn es uns schlecht geht, dass wir uns ausrichten auf das, worauf es wirklich ankommt. Dass wir unsere Kraft, unsere Energie nicht in die falschen Dinge reinpowern. Und das hoffe ich von ganzem Herzen, hat diese Botschaft mit dir, mit uns gemacht an diesem Morgen, an diesem Vormittag. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Wir wollen ein Lied singen. Und bevor wir es singen, will ich dich fragen, Hast du dein Leben überhaupt diesem Jesus anvertraut? Hast du wie Braut und Bräutigam am Standesamt eigentlich Ja zu Jesus gesagt? Hast gesagt, ja, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, mach mich zu einer neuen Schöpfung. Wenn du das noch nie gemacht hast, dann ist heute Morgen eine Gelegenheit dafür. Und ich möchte bitten, all die Augen zuzumachen. Lass uns mal alle die Augen zumachen und ich will dich diese Frage stellen. Möchtest du heute Morgen Jesus Christus als deinen Herrn in dein Leben aufnehmen? Wenn du das möchtest, kannst du einfach deine Hand heben und mir damit zeigen, ja, ich will. Lass uns weiter die Augen zulassen. Ich möchte dich fragen, ich weiß nicht, wo du jetzt gerade am Anfang deines Glaubens stehst oder am Ende stehst, aber egal, wo du stehst, bitte geh nicht raus und denk, ja, war eine tolle Botschaft, war eine mitteltolle Botschaft, war eine schlechte Botschaft, sondern denk, Jesus, was willst du mir heute sagen, damit ich in meinem Glaubensleben einen Schritt weiterkomme? Damit ich ein Stück mehr diese Heiligung an mir vollziehe. Damit ich ein Stück weit bereiter werde. Überleg dir kurz was. Lass uns jetzt dieses Lied singen und das kannst du auch ganz bewusst als Ausdruck deines Glaubens, als Bekenntnis deines Glaubens mit uns gemeinsam, mit allen singen.